Ja, dieses Lied wurde gerade gespielt und ob ihr es glaubt oder nicht, Punkt 1, Lied Gottes gegenwärtig, habe ich hier bei mir auf dem Zettel stehen. Ich war auch bei dieser Buß- und Betagsandacht und ich fand auch, das war eine ganz besondere Atmosphäre. Ich musste dann etwas früher los und ich wollte eigentlich gar nicht los, also ich wollte am liebsten hier bleiben, weil man so gespürt hat, dass Gott gegenwärtig ist, so wie dieses Lied auch das aussagt. Und deswegen, genau, wäre ich am liebsten da geblieben. Also da war so ein richtiges. Man spürt Gottes Gegenwart und wenn du Gottes Gegenwart spürst, dann gibt es keinen anderen Ort, wo du eigentlich lieber hin willst. Das wird dann in alle Ewigkeit auch so sein. Ja, weil seine Gegenwart war da und sie ist da. Aber an diesem Abend so ganz besonders, an diesem Buß- und Bettag, Gottes gegenwärtig in dieses Lied drückt es, finde ich, auch so gut aus, was für einen heiligen Gott wir haben. Und ja, wirklich, wenn man das so liest, was für ein Zugang zu diesem heiligen Wesen, wie es ja so ihm gerade hieß, haben, dass er sich in uns verklären will. Es ist eine Dimension, die unser menschliches Fleisch gar nicht fassen kann. Und doch ja, sollen wir zunehmen und darin wachsen. Und Jesus soll uns zunehmen. Aber es ist ein Wunder und dieses Lied drückt das so gut aus, was für ein Geschenk wir haben. Deswegen ist es gut, dass wir heute hier versammelt sind, dass ihr euch live und in Farbe hierher gewagt habt, weil es ist unersetzbar, wenn wir hier zusammen sind und Gottes Gegenwart ist in unserer Mitte. Und doch denken wir natürlich auch an die Leute, die zu Hause sind und beten für sie, die auch nicht hier sein können, vielleicht auch aufgrund von Krankheit. Lasst uns da auch im Gebet verbunden sein. Annegret hatte das gerade schon angesprochen, diese Texte aus dem Kolosserevangelium. Und das hat mich inspiriert. Und diesen Text, den finden wir auch heute wieder. Also Passagen aus dem Kolosserevangelium. Aber was mich natürlich auch inspiriert hat, waren so die letzten beiden Predigten. Es ging ja über Frucht, über die Frucht des Geistes aus dem Galaterbrief. Und ich will da einfach nochmal wieder drauf einsteigen. Also man soll ja das immer wieder kauen. Dass es auch gute Nahrung ist. Und wir wollen uns einfach jetzt nochmal wieder uns anschauen, wieder kauen und nochmal schauen, was da los war. Ist die PowerPoint an? Genau, und ich kann nicht umhin. Ich bin ja Pfadfinder und ich liebe das immer, wenn man sich irgendwie einordnet als Pfadfinder und wenn man sich geografisch einordnet, wo befinde ich mich eigentlich? Also es geht heute nochmal ein bisschen um die Passagen aus dem Galaterbrief, es geht aber auch um den Kolosserbrief. Das sind ja Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und wo befindet sich das? Also Galatien befindet sich hier. Und genau, kannst gleich, das hier sehen wir einmal nochmal das Römische Reich in seiner Ausdehnung, also der ganze Mittelmeerraum, damals das Römische Reich, das Weltreich, durch das Paulus dann auch seine Missionsreisen gemacht hat. Genau, und wie gesagt, Galatien. Und seine ersten Reise kam er hier auch nach Galatien und man sieht so die Städte, die er durchreist hatte. Das ist also Südgalatien, das ist Nordgalatien und Kolosser, also Galatien, das ist ja eine Provinz. Wie wir Bundesländer haben, gab es damals im Römischen Reich Provinzen. Also das Römische Reich war in Provinzen aufgeteilt. Auch die Römer waren ja Talent da drin, Dinge zu organisieren und zu strukturieren und das hat auch gut funktioniert. Vieles davon haben wir auch übernommen noch. Und genau, also die waren so in Bundesländern, also Provinzen organisiert. Galatien ist Provinz und Asien ist auch eine Provinz. Wir kennen ja auch die sieben Sendschreiben, alles in diesem Provinz, in der Provinz Asien. Genau, also da befinden wir uns, Galatien. Paulus schreibt einen Brief an die Galater und er schreibt einen Brief an die Kolosser. Kolossä. Das findet ihr gar nicht drauf. Das liegt ungefähr hier, ja, so 15 Kilometer von Laodicea und 120 Kilometer von Ephesus entfernt, also ungefähr an diesem Ort. Das war damals eine ganz unbedeutende Stadt gewesen, vielleicht sogar die unbedeutendste Stadt, an die Paulus einen Brief geschrieben hat im Römischen Reich. Genau, also das sind so die beiden Orte, an denen Paulus seinen Brief schreibt. Und diese beiden Gemeinden haben auch eins gemeinsam, sie waren von Irrlehre bedroht. Und der Kern der Irrlehre, den diese Irrlehre hatte, sagt, Jesus reicht nicht, das Evangelium reicht nicht, sondern du brauchst noch einen Zusatz. Bei den Galatern war das, kann man mal so sagen, ein Kern, ihr müsst euch beschneiden lassen. Also da sind jüdische Gläubige eingedrungen und waren vielleicht eifersüchtig und haben gesagt, nee, das reicht nicht aus, sondern ihr müsst euch beschneiden lassen. Erst dann seid ihr wirklich errettet. Erst dann gehört ihr zu Gottes Bundesvolk. Und bei den Kolosser war das nochmal ein bisschen anders. Da reichte das auch nicht aus. Da wurde gesagt, nee, also wir sind noch geistlichen Kräften ausgeliefert und man muss diese Kräfte besänftigen und Speisevorschriften halten, damit ihr letztendlich errettet werdet. Also Jesus reicht nicht aus, das Evangelium reicht nicht aus, sondern es gab einen Zusatz. Und die Galater und die Kolosser, also die Christen in diesen Gegenden, wurden also von diesen Irrlehren bedroht. Und genau, und Paulus schreibt dann auch an die Galater: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abwenden lasst zu einem anderen Evangelium. Was ist da los? Sie wollten unter dem Gesetz stehen und wir lesen dann weiter. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützt, wenn ihr euch beschneiden lasst. Und die Galater hatten tatsächlich daran Gefallen gefunden, an dieser Irrlehre. Sie waren davon richtig betört und beschwipst, kann man sagen. Und Paulus wurde angegriffen von diesen Irrlehrern. Und wenn wir diesen Galaterbrief lesen, das ist ganz interessant, dann ist es erstmal auch am Anfang eine Verteidigungsschrift. Und er verteidigt sich letztendlich in drei Punkten gegen seine Widersacher, diese Irrlehrer. Und wenn ihr mal so die ersten drei Kapitel des Galaterbriefes lest, dann seht ihr, aha, es geht um Irrlehre. Paulus Herz ist es, den Gemeinden in Galatien, aber auch den Christen Kolossäer, natürlich zu sagen, Jesus ist unser Ein und Alles. Es genügt, seine Gerechtigkeit genügt. Und es ist aber nicht ohne Kampf abgegangen, auch unter den Galatern nicht. Wir lesen da zum Beispiel, wenn ihr euch aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass euch nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Also man sieht so in diesem Brief, da gab es Kampf in der Gemeinde. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ist ja auch ein bisschen Ironie drin, ein bisschen Humor. Aber es ging da richtig zur Sache in der Gemeinde der Galater. Und es war nicht ohne gewesen. Man nimmt so an, dass Paulus den Brief an die Galater entweder 49 nach Christus schrieb oder 53 nach Christus, je nachdem, an wen er den Brief jetzt gerichtet hat, an Nordgalatien oder Südgalatien. Und den Brief an die Kolosser, an den Kolosser, schrieb er, als er in der römischen Gefangenschaft war. Da kam nicht der Epaphras, das war der Gemeindegründer der Gemeinde in Kolosser, und der hatte davon berichtet, also als Paulus im Gefängnis in Rom saß, kam der zu ihm und hat gesagt, Bruder Paulus, auch in meiner Gemeinde gibt es Irrlehre. Und gemeinsam beten sie dort in Rom im Gefängnis für die Christen in Kolosser. Und er schreibt auch diesen Brief an die Kolosser, von dem ja auch eben schon zitiert wurde und wo wir uns gleich nochmal ein, zwei, drei Stellen auch anschauen wollen. Also, junge Gemeinde, Jesus war noch gar nicht so lange in der Ewigkeit oder im Himmel. Also, wir bewegen uns ja so zwischen 49 und 55 nach Christus. Und da war die Gemeinde natürlich schon angefochten. Und Paulus wirkt dem entgegen und schreibt diese Briefe. Und seine Kernbotschaft, auch in den anderen Briefen, wenn wir den Römerbrief lesen, ist ja immer Jesus im Mittelpunkt. Und das ist so bedeutend für Paulus, der selbst die Gemeinde verfolgt hat, der die Gemeinde zu vernichten suchte. Das schreibt er auch in diesem Brief an die Galater. Ich selbst, er rechtfertigt sich auch, sagte ja, wieso glaubt ihr mir nicht? Wieso meint ihr, dass wir noch die Beschneidung predigen sollen? Wenn ich das tun würde, würde ich zwar Menschen gefallen. Ich habe ja selbst die Gemeinde verfolgt, aber Jesus ist jetzt genug. Aber dieses Jesus reicht, das hat Anfechtung gegeben. Und die Gemeinde war angefochten und wie überall auf der Welt, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann gibt es Anfechtung. Aber Jesus ist Sieger. Und das entfaltet er in seinen Briefen. Und deswegen ist es so wunderbar, sich mit dem Wort zu beschäftigen und zu sehen, was für ein Sprengkraft da drin steckt und was Paulus, wie Paulus ergriffen war. Ich meine, ich kann das jetzt ja nicht überstülpen, aber so ein bisschen mit der Beschäftigung dieser Materie merkt man das. Wow, Paulus hat Jesus gesehen und er möchte, dass die Gemeinden Jesus sehen. Er möchte, dass sie Jesus erkennen. Das springt einen in diesen Briefen heraus. Und Paulus sagt dann auch in Galater 2, Vers 16, aber wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus Jesus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das heißt, das ist diese zentrale Botschaft und darum ging es jetzt ja auch so die letzten Male. Du wirst nicht aus deinen eigenen Anstrengungen heraus gerechtfertigt und das macht dich auch nicht besser vor Jesus, sondern wie Paulus hier gerade geschrieben hat, die Rechtfertigung kommt aus dem Glauben an Jesus. Das ist ja auch das, was wir in der Reformation feiern, richtig? Was Jonathan auch nochmal so in den Mittelpunkt gestellt hat, Jesus, dass Luther erkannt hat, Moment mal, im Lesen der Bibel, die Rechtfertigung kommt ja aus dem Glauben an Jesus. Das hat Paulus ja an die Gemeinden geschrieben. Also, wenn man an Jesus glaubt, dann passiert ja etwas in einem Leben. Man bekehrt sich, die Augen werden einem geöffnet, da kommt eine andere Dimension ins Leben. Moment mal, mein Geist wird irgendwie lebendig. Es gibt einen Schöpfer. Der Blick richtet sich nach oben und man legt dem alten Menschen Stück für Stück ab. Also alte Verhaltensweisen, Muster treten in den Hintergrund, die vielleicht auch negative Wirkungen auf uns hatten und die uns in unserer Beziehung zu Gott und anderen Menschen gehindert haben. Ja, so Verhaltensweisen, negative Verhaltensweisen werden Stück für Stück abgelegt. Und die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Das heißt also, wir sind irgendwie im Prozess. Solange wir auf dieser Erde leben, sind wir im Prozess der Heiligung. Da ändert sich etwas in unserem Leben. Und Paulus sagt das in Epheser 4, Vers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde gerichtet hat. Legt ab den alten Menschen. Paulus spricht hier in diesem Zusammenhang, dass wir diese alten Verhaltensweisen, also diesen alten Menschen ablegen sollen, wie Kleidungsstücke. Also er gebraucht dieses Bild des Ablegens. Der alte Mensch soll abgelegt werden. Also das Ablegen eines alten Gewandes, hier Höhlentour, alles voller Modder, das legt man ja gerne ab, ne? Was für Verhaltensweisen spricht Paulus hier an? Was soll abgelegt werden? Jetzt aber legt ab, alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seiner Handlung ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Er sagt, legt den alten Menschen ab. Also diese alten Verhaltensweisen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Das sind Verhaltensweisen des alten Menschen. Und als Gegenstück schreibt er an die Korinther, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also Eifersucht und Streit ist ein Indikator für Fleischlichkeit und Wandel nach Menschenweise, das was jetzt abgelegt werden soll. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, dass wir das ablegen sollen, also diese Verhaltensweisen, sondern er sagt, Wir sollen den ganzen alten Menschen ausziehen. Wir sollen den ganzen alten Menschen ausziehen und ablegen. Und als ich darüber nachgedacht habe über das Ablegen eines alten Menschen, kam mir das Bild der Metamorphose. Ihr kennt das ja alle, oder? Da ist eine Raupe, die auf der Erde krabbelt und nur diese Dimension der Erde kennt, also auf dem Dreck herumkrabbelt. Und dann auf einmal passiert dieser Prozess der Metamorphose von einer Raupe, dann verpuppt sie sich, sie legt das alte Gewand ab und es entspringt eine neue Kreatur, ein Schmetterling. Und der Schmetterling hat jetzt die Möglichkeit, die Sache aus einer anderen Perspektive zu sehen. Er kann fliegen, er bekommt Flügel und hat das alte Wesen abgelegt. Und Paulus sagt das so ähnlich, wenn er jetzt an die Galater wieder schreibt, also denen er klar machen will, wer Jesus ist. Er sagt, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Also, das Alte, es reicht nicht nur aus, sozusagen, dass man sagt, okay, legt den alten Menschen ab, Zorn, Wut, Bosheit, sondern er sagt, legt den ganzen alten Menschen ab. Also nicht, dass ihr aus eigenen Werken das schaffen könnt. Okay, wenn ich das jetzt ablege, was ziehe ich denn jetzt an? Freundlichkeit, vielleicht will ich auch weniger mich aufregen oder ich möchte auf keinen Fall mehr lügen. Das versuche ich alles aus mir heraus. Er sagt, nein, das Alte muss sterben und ihr müsst Christus anziehen. Da muss eine neue Kreatur entstehen, eine neue Schöpfung. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung, schreibt er weiter an die Galater. Versteht ihr das, Galater? Sagt Paulus hier, es ist die neue Schöpfung in euch. Es bringt euch nichts, wenn ihr euch beschneiden lassen wollt. Es bringt nichts, wenn ihr meint, darüber noch etwas tun zu wollen, also dass ihr noch etwas draufsetzen wollt. Ihr fallt zurück, ihr fallt unter das Gesetz. Und wer das Gesetz tun möchte, der ist schuldig, das ganze Gesetz zu erfüllen. Und durch das Gesetz wird niemand gerechtfertigt. Das heißt, es braucht eine neue Schöpfung. Und da ist dieses Bild des Schmetterlings, von einer Raupe zum Schmetterling, so schön. Eine neue Dimension. Ja? Du bekommst in gewisser Maßen Flügel. Dein Bezug geht nach oben. Dein Geist wird lebendig. Das schreibt Paulus hier. Und ja, es kann sein, dass sich deine Einstellungen ändern. Es mag um dich herum toben, doch du hast einen anderen Bezugspunkt. Und wir sehen das ja oft auch im Wort, dass Jesus das vorgelebt hat. In den Krisen hat Jesus was seinen Jüngern vorgelegt. Denken wir an die Szene auf dem Schiff, wo der Sturm tobte. Jesus blieb ruhig und er sagte, was beunruhigt ihr euch so? Wenn wir den neuen Menschen anziehen, dann passiert etwas in unserem Leben. Wenn wir diese neue Schöpfung, wenn wir Christus anziehen, dann passiert etwas in unserem Leben. Und gerade in dieser Zeit, wo der Bezugspunkt ja sehr auf Krise gerichtet ist, und wenn du dich damit beschäftigst und wenn du den Fernseher anmachst und die Nachrichten hörst und liest und alles Mögliche, kreist sich im Moment um ein Thema. Ja? Und wenn das der Bezugspunkt ist, dann kannst du vielleicht in Schieflage geraten. Das beeinflusst dein Verhalten. Aber Paulus sagt, ihr habt jetzt einen anderen Bezugspunkt. Ihr richtet euch nach oben. Ihr könnt gewissermaßen wie ein Schmetterling die Sachen von oben jetzt betrachten kann und vielleicht gesagt hat, na, da bin ich ja mal als Laupe lang gekrochen durch diesen Dreck. Ja, jetzt fliege ich hier über diese schöne Blumenwiese. So sagen wir auch in der Pädagogik, wenn wir mal ein Problem erstmal von einer anderen Perspektive betrachten wollen. Wir sagen, wir müssen die Hubschrauberperspektive einnehmen. Ja? Also wenn du so irgendwie in der Erlebnispädagogik unterwegs bist, was ist jetzt hier gerade das Problem bei euch? Dann kommt da ein Moderator, der diese Lerneinheit vorbereitet hat. Jetzt nehmen wir mal die Hubschrauberperspektive ein. Und so haben wir die Möglichkeit, die Hubschrauberperspektive einzunehmen über unser Leben, über unsere momentane Situation. Wir können die Sachen aus einer anderen Perspektive betrachten. Und gerade in dieser Zeit sehen wir doch, dass diese Perspektive in der Welt fehlt, oder? Es ist nur noch auf Krise gerichtet und wir haben eine andere Perspektive auf diese Krise. Und wir haben einen anderen Bezugspunkt. Anders gesagt, es sollte uns nicht erschrecken. Und es sollte auch nicht unser Verhalten dahin gehen, dass wir nervös werden, sondern wir haben eine andere Perspektive. Wir haben Christus angezogen, wir sind eine neue Schöpfung. Aber Paulus konkretisiert das natürlich. Ne? Also das hört sich jetzt ja schön an, aber wenn wir Christus anziehen, was genau sollen wir anziehen? Und an die Kolosser schreibt er, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, als Auserwählte Gottes, als die Heiligen und Geliebten, zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander. Und alles, aber über alles zieht an das Band der Liebe, die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Also was sollen wir anziehen mit Christus? Was ziehen wir mit Christus an? Wir ziehen an, können das hier nochmal in der Tabelle sehen. Also das sollen wir ja ablegen. Wut, Bosheit, Lästerung, ständige Redensarten, ne? das sollen wir ablegen. Und was ziehen wir an? Wir dürfen uns jetzt neu kleiden. Was schreibt er hier? Wir sollen herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und das alles mit dem Band der Liebe verbunden. Ja, das ist also unsere Flügel, die jetzt hier wachsen. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns nochmal auch das anschauen, was Paulus an die Galater geschrieben hat. Auch im Vergleich zu dem, was er an die Kolosser geschrieben hat. Ich habe ja gesagt, dass die Probleme ungefähr gleich waren. Also es gab Irrlehre und dementsprechend ist natürlich der Inhalt auch ähnlich. Also er sagt hier nochmal, das sind die Früchte des Geistes, mit denen wir uns jetzt die letzten Male beschäftigt haben. Er sagt also hier an die Galater, mit denen wir uns ja auch gerade hier beschäftigen, wir sollen die Frucht, die in uns wachsen sollen, soll Liebe sein, soll Freude sein, soll Friede sein, Geduld, sehen wir auch hier, ne, Geduld, Freundlichkeit, Kolosser, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also diese fett gedruckten vier Begriffe, die doppeln sich hier. Und hier haben wir also einmal das Bild, das, wie wir uns kleiden sollen. Und hier benutzt Paulus das Bild an die Galater der Frucht. Also einmal, wie wir uns kleiden sollen und an die Galater, Galater, das Bild der Frucht. Ich müsste kurz nochmal auf das Bild der Frucht eingehen. Also wir sind wieder im Galaterbrief, eben waren wir im Kolosserbrief. Das, was Annegret ja auch vorgelesen hat, was wir anziehen sollen. Und jetzt gehen wir nochmal wieder auf das Bild der Frucht zurück. Paulus schreibt an die Korinther, dass die Korinther Gottes Ackerfeld sind. Also was braucht eine Frucht, damit sie wachsen kann? Das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Das könnt ihr mir trotzdem nochmal sagen. Was braucht eine Frucht, damit sie wachsen kann? Was meint ihr? Genau, Boden. Ein Acker, ein Boden und Erde halt. So ohne Erde kannst du keine Frucht wachsen lassen. Ne? Wo sollen die Nährstoffe halt herkommen? Liege ich hier, hängst du einen Samen in die Luft, also da bekommt der Samen nicht seine Nährstoffe her. Das heißt, es braucht ein Ackerfeld, und damit die Frucht aufgehen kann. Ihr seid Gottes Ackerfeld, sagt Paulus an die Korinther. Du bist Gottes Ackerfeld, also nimm das jetzt mal persönlich, wenn das da steht. Also du bist Gottes Ackerfeld. Und jetzt soll Frucht wachsen. Wo wächst denn bei dir Frucht? Was meint ihr? Wo ist der Ort, an dem Frucht wächst? Was habe ich da gehört? Ja, im Herzen. Ja, im Geist, im Herzen. Jesus sagt in Matthäus, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Regen, Lästerung. Das ist ja auch eine Frucht, oder? Aus dem Herzen. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, dass eine böse Frucht, die hervorkommt. Aber es geht ja um die guten Früchte. Und das heißt, dein Herz ist der Nährboden für diese Früchte, um die es hier geht, über die wir ja auch gerade geredet haben. Das andere Bild bei den Kolossern ist ja die Kleidung. Wir sind jetzt bei der Frucht. Dein Herz ist der Nährboden für diese Frucht. Und was meint ihr denn? Was ist denn, was braucht dieser Boden? Also der Boden ist dein Herz, da soll gute Frucht hervorkommen. Und was braucht dein Herz? Was braucht dieser Nährboden? Also ist, Bauer düngt ja sein Feld und macht alles, damit diese Frucht auch aufgeht, möglichst krankheitsfrei und möglichst satten Ertrag. Ja? Davon sind die Bauern abhängig. Und was braucht dein Herz, damit gute Frucht entsteht? Die Bibelstelle lese ich jetzt vor, damit ihr auch hier schön an meinen Lippen klebt. Also, was braucht es? Was schreibt Paulus an die Kolosser? Er schreibt: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Was braucht dein Herz? Es braucht das Wort Christus. Was für ein Dünger braucht dein Nährboden? Es braucht das Wort Christi. Wenn das Wort nun in uns wohnt, dann hat der Heilige Geist etwas, was er verwenden kann. Versteht ihr? Wenn ihr euch damit beschäftigt, greift der Heilige Geist darauf zurück. Und Paulus sagt es: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also, da gibt es Leute, die arbeiten, da gibt es Leute auch in dieser Gemeinde, die arbeiten, die etwas vermitteln, die im Lobpreis stehen, die predigen. Ja? Paulus hat gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber gibt das Wachstum. Es geht ja hier nochmal wieder um diese Frucht. Das bedeutet, dein Herz braucht das Wort Gottes, der Heilige Geist lässt es in dir wachsen, dieses Wort Gottes. Und der Begriff der Frucht hat ja etwas Unverfügbares für die Menschen, versteht ihr? Das ist eine Gabe, eine Frucht, die kann der Mensch nicht hervorzaubern, die kann er nur pflegen, aber das ist etwas, was Gott in dir hervorruft, wenn du dich mit seinem Wort beschäftigst. Das heißt, auch hier wieder macht Paulus klar, wenn er dieses Bild der Frucht gebraucht, liebe Galater, liebe Kolosser, das ist etwas, was der Heilige Geist in euch hervorruft. Das könnt ihr euch nicht selbst erarbeiten. Ihr könnt euch damit beschäftigen, aber der Heilige Geist lässt es in euch wachsen. Und auch Jesus gebraucht ja dieses Bild der Frucht. Und er sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was ist hier also der Schlüssel für Frucht? In Jesus zu bleiben. Getrennt von Jesus können wir nichts tun. Was waren das nochmal für Früchte, die wir da im Galater gelesen haben? Es sind ja 9 Früchte, die aufgezählt wurden. Also Friede, Freude, Liebe, Geduld. Kommt, wenn man. In wen bleibt? Wenn man in Jesus bleibt, dann entsteht diese Frucht. Wenn man sich mit der Materie beschäftigt. Paulus sagt es noch, Jesus sagt: Bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Paulus sagt es nochmal wieder ein bisschen anders an die Galater. Er sagt: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begehren des Fleisches nicht erfüllen. In etwas zu wandeln, bedeutet sich damit zu beschäftigen. Stellt euch mal vor, ihr würdet in den Zoo gehen oder ihr geht in ein Museum. Dann wandelt ihr in einem Museum oder in einem Zoo. Ihr geht durch ein Museum und schaut euch diese Dinge an, ihr beschäftigt euch damit. Im Geiste zu wandeln bedeutet, sich mit der Materie auseinandersetzen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Und es geht letztendlich, dieses geistliche Wandel ist, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, Zeit haben mit anderen Christen, Zeit zum Gebet haben, Gottes Gegenwart suchen. Das meint Paulus, wenn er darüber redet, im Geiste zu wandeln. Wenn man sich jetzt so damit beschäftigt Und das so liest, so ging es mir gestern zumindest, dann klingt das mal, manchmal alles ein bisschen theoretisch. Ne? Du liest das, du vergleichst das, Kolosser, Galater, und in dem Moment denkst du, boah, was will jetzt Paulus eigentlich? Was will Benny jetzt eigentlich hier, wenn er das jetzt hier alles so erklärt? Das klingt ja vielleicht alles ein bisschen theoretisch. Und so ging es mir gestern ehrlicherweise auch ein bisschen. Ich dachte, Heiliger Geist, was willst du sagen? Und am liebsten würde ich jetzt, ich lese das Wort und das hat Auswirkungen. Ich sehe die Frucht wie in einem Zeitraffer wachsen. Kennt ihr das Bild eines Zeitraffers von einer wachsenden Pflanze? Das sieht man ja so manchmal. Und so geht es dir vielleicht auch manchmal im Leben. In deinem Leben. Wo ist denn jetzt die Frucht in meinem Leben? Wieso wächst sie nicht wie ein Zeitraffer in mir? Ja? Es braucht Zeit, bis so eine Pflanze wächst. Bis du aus diesem kleinen Sprössling eine Pflanze wird. Ja? Also da ist Geduld gefordert. Und, ja, und manchmal wundern wir uns, wo bleibt die Frucht? Aber sie wird wachsen. Wenn du in Christus bleibst, das ist die simple Botschaft, bringst du viel Frucht. Wenn du in Jesus bleibst, wenn du in der Gemeinschaft mit ihm bleibst, wenn du in seinem Wort bleibst, wenn du in der Gemeinschaft der Heiligen bleibst, du wirst wachsen. Ja? Lasst euch das nicht rauben. Ich will fast sagen, westliche Welt, lasst sie das nicht rauben. Gemeinden in der Corona-Krise, einzelner Christ, lasst sie das nicht rauben. Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, zusammenzukommen. Unterschätzt das nicht. Wir müssen in Jesus bleiben. Und Jesus hat gesagt, dass er sich in der Gemeinde verherrlichen will. Und ja, aber was hat jetzt so Auswirkungen auf mein Leben? Was verändert mich? Wie fällt es mir vielleicht leichter, dass auch Frucht in mein Leben entstehen kann? Wie fällt es mir vielleicht leichter, dass ich mich anders verhalte? Ja, dass... Also wenn ich meinen Alltag so anschaue und wenn du meine Frau fragst, dann schüttelt sie auch vielleicht manchmal in den Kopf. Ja? Und ich weiß das. Und wenn ich mein Leben so anschaue, denke ich auch manchmal, Herr, wo ist denn die oder die Frucht des Geistes? Wir brauchen manchmal Brücken, die der Geist uns baut, damit wir Dinge verstehen. Also als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir so gesagt, oder habe ich diesen einen Vers gelesen im Galaterbrief, den ich euch gleich nochmal vorlese. Aber stellt euch mal vor, ihr seid beim Bundespräsidenten eingeladen oder bei der Queen, bei einem festlichen Bankett. Also hier bei so einer richtig, es ist alles richtig, feierlich. Und ne, du würdest jetzt da eingeladen sein bei der Queen. Wie würdest du dorthin gehen? Wie würdest du dich bei diesem festlichen Bankett verhalten? Ich glaube, diese ganze Atmosphäre, diese ganze Kleidung der anderen Menschen hat Einfluss auf dein Verhalten. Ich glaube, du würdest dich royal verhalten, du würdest dich königlich verhalten, du würdest überlegen, was du sagst. Ja? Also das hat Einfluss, diese Umgebung hat Einfluss auf dein Verhalten. Letztens hat unsere Tochter Hanna Sophie gesagt, ich möchte ein Schlossfest feiern in den Herbstferien und ich möchte Freunde einladen zu diesem Schlossfest. Also das hat sie gemacht, sie hat Freunde eingeladen und die kamen dann in Prinzessinnenkleidern. Und sie hatte auch ein Prinzessinnenkleid an und ich durfte den Diener spielen. Das heißt, ich hatte mich dementsprechend angezogen. Ich hatte dann die feinen Herrschaften an der Tür empfangen. Da war Lady Lina und Melina, Prinzessinnen Melina und Prinzessinnen Emmy. Und die habe ich also alle empfangen, habe die Kleider abgenommen, hab sie in den Speisesaal begleitet und dann gab es auch noch Musik im Tanzsaal und wir haben also ganz königlich dort, haben wir uns da ein Prinzessinnenfest gefeiert. Aber sie hatten ihre Prinzessinnenkleider angezogen und es hatte ein Verhalten auf uns alle. Also wir haben uns ganz, ganz königlich verhalten. Jetzt stell dir aber mal vor, du bist da nicht nur eingeladen bei der Königin, ja, sondern stell mal vor, du bist selbst eine Tochter oder ein Sohn des Königs, der Königin. Du hast quasi die königliche Erziehung deines Vaters mit der Muttermilch aufgesogen du bist in dem gewandelt, dann färbt die Art deines Vaters auf dich und dein Verhalten ab. Weil du ein Königskind bist. Paulus schreibt, so waren auch wir, als wir unmündig waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskauft, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Vaters in unser Herz, der da ruft, aber Vater. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist des Sohnes in eure Herzen, der da ruft, aber Vater. Und als ich das gelesen hatte, hat es in diesem Moment gestern bei mir irgendwie Klick gemacht. Ich habe gesagt, Moment mal, Benjamin, weißt du eigentlich, was Gott dir gegeben hat? Weißt du eigentlich, wer du bist? Du bist ein Sohn des Königs des Universums. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Du bist nicht mehr versklavt an diese alten Verhaltensweisen, an diesen alten Menschen. Du bist Erbe, du bist Sohn und Tochter des Königs. Und das verändert doch etwas in deinem Verhalten, oder? Wenn du wandelst durch das Leben mit dem Bewusstsein, du bist Sohn und Tochter des Königs. Hat das nicht Einfluss auf unser Verhalten? Nicht, weil wir uns so verhalten müssen, sondern weil du eine Identität hast, eines Königskindes. Dieses Bankettbild zeigt ja, wie man sich verhält. Versteht ihr? Also Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Demut, das sind ja auch alles so königliche Eigenschaften. Ne? Man hat eine gute Erziehung genossen. Versteht ihr? Der Geist Gottes bringt es in uns hervor. Und mir hat dieses Bild geholfen. Diese Frucht entsteht aufgrund der neuen Schöpfung, von der Paulus ja auch hier im Galaterbrief schreibt. Wir haben es gerade gelesen, eine neue Schöpfung. Diese Schöpfung ist die Sohnschaft. Du bist Sohn und Tochter. Und wenn man jetzt vielleicht im Alltag wieder so in seinen alten Adam verfallen will, kann man sich vielleicht vor Augen halten, Moment mal, das brauche ich gar nicht. Ich bin doch Sohn und Tochter Gottes. Ich habe eine andere Perspektive. Und Gott gibt selbst Zeugnis über seinen Sohn Jesus Christus, als er auf der Erde wandelt. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das lesen wir in Markus 1, Vers 11. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wenn wir Christus aufgenommen haben, was sieht Gott jetzt in dir? Was sieht er in uns? An wen hat er jetzt Wohlgefallen? An Benny, der sich zusammenreißt und doch irgendwie ganz netter Typ ist? Nein, das hat keine Relevanz. Und wenn es das wäre, dann würde ich vor Gott nicht bestehen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ich habe es euch zu Anfang der Predigt vorgelesen. Wir haben Christus angezogen. Wenn du Christus angezogen hast, dann hast du seine Rechtfertigung angezogen und dann hat Gott Wohlgefallen an dir, weil er Jesus in dir sieht. Er sieht nicht mehr mich, sondern er sieht in dir Jesus und seine Rechtfertigung. Und Leute, wenn wir vor Gott, vor diesem heiligen Gott einst stehen werden, wir werden vor ihm stehen, wir werden ihn sehen, diesen heiligen Gott, und wir werden, ich weiß nicht, wie tot zur Erde fallen, ja, aber wieso dürfen wir dann wieder aufstehen und uns auf die Füße stellen? Weil wir Jesus haben. Und das ist das, was die Welt braucht. Versteht ihr? Das ist das, was Ratzeburg braucht. Wenn sie das nicht erkennen, dann werden sie alle verloren gehen. Und wir müssen beten, dass der Heilige Geist dieses Wort in uns wieder offenbar macht, dass sie Jesus brauchen, dass sie den Sohn brauchen, an den Gott Wohlgefallen hat. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, was Paulus entfaltet hat an die Galater, an die Kolosser. Das sind diese Früchte des Heiligen Geistes oder auch an die Kolosser. Das sind diese Kleider, die wir anziehen. weil wir eine neue Identität, eine neue Schöpfung haben, weil wir Jesus angezogen haben.